Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wer wird Österreich künftig regieren? Das ist die große Frage nach dem Scheitern der blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen. Wie es weitergeht und welche Optionen unsere Republik noch hat, darüber sprechen wir heute. Und darüber, was für und was gegen Neuwahlen spricht. Katharina Mittelstädt, du bist leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Was hat denn unser Staatsoberhaupt, der Bundespräsident, dazu gesagt, wie es jetzt weitergeht?
Alexander Van der Bellen hat gestern eine kurze Ansprache gehalten. In der ging es zuvorderst einmal darum, dass er gesagt hat, keine Sorge, es sind die Zeiten zwar wahnsinnig turbulent, aber wir befinden uns in grundsätzlich weiterhin geregelten Bahnen. Es gibt hier keine Verfassungskrise und auch aktuell keine Staatskrise. Das Einzige, was gerade passiert ist, dass eine Koalition nach der nächsten in die Luft fliegt.
In den letzten Tagen hat sich das trotzdem ein bisschen anders angefühlt, muss ich sagen.
Absolut, ja. Also natürlich, es sind irgendwie extrem stürmische Zeiten. Ich muss sagen, auch journalistisch betrachtet war das bisher eine Woche unglaublich. Wir sind alle irgendwie teilweise 13, 14, 15 Stunden im Dauereinsatz am Tickern, am Texte schreiben. Also ja, es ist irrsinnig viel los und dazwischen telefonieren wir natürlich laufend mit Politikerinnen und Politikern, mit Involvierten in das Ganze und also nicht nur bei Außenbetrachtern, sondern auch direkt im Inneren gab es da sehr viel Kopfschütteln und durchaus auch Verzweiflung.
Und du bist auch gleich bei uns im Podcast-Studio sitzen geblieben. Vielen Dank, dass du dir die letzten Tage so viel Zeit genommen hast. Was hat denn der Präsident gesagt? Wie möchte er das Schiff wieder auf Kurs bringen?
Der Bundespräsident hat eigentlich vier Szenarien skizziert. In dieser Reihenfolge, er meinte, es gibt einerseits die Option auf Neuwahlen. Es gibt andererseits die Option einer Minderheitsregierung. Denkbar sei auch eine Experten- und Expertinnenregierung. Oder eben, dass alle nochmal miteinander sprechen, um eine Mehrheit für eine Regierung zu finden. Er selbst wollte da keine Reihung vornehmen, also nicht durchklingen lassen, was ihm jetzt dann eigentlich das Liebste wäre. Ich persönlich glaube aber schon, dass es definitiv eine Reihung gibt, in welcher Reihenfolge am wahrscheinlichsten jetzt Dinge eintreten werden.
Was siehst du denn da ganz oben auf der Liste der wahrscheinlichsten Szenarien?
Also meiner Ansicht nach die wahrscheinlichste Variante jetzt, und das hat einerseits der Bundespräsident zwischen den Zeilen erklärt, indem er gesagt hat, es braucht jetzt Kompromissfindung. Er hat ja eigentlich wirklich eine große Ansprache auf den Kompromiss gehalten, wenn man so möchte. Ich finde, das lässt schon darauf schließen, dass er möchte, dass sich die Parteien nochmal zusammensetzen.
Kompromiss ist ja ein großes Wort. Wir haben jetzt 136 Tage ungefähr keine neue Regierung gehabt. Die ersten Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS sind gescheitert. Dann Blau-Schwarz ist auch gescheitert. Wer soll denn bitte denn noch zusammenfinden?
Also interessanterweise wird es jetzt wahrscheinlich wieder eine Art Back to the Roots geben, denn die ÖVP hat meiner Ansicht nach schon relativ klar, auch offen gesagt, also man wird jetzt wohl in irgendeiner Form nochmal mit den Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen reden. Die SPÖ ihrerseits ist da auch gesprächsbereit. Das wurde schon seit längerem so kommuniziert von Parteichef Andreas Babler, aber auch von anderen wichtigen SPÖ-Politikern, wie zum Beispiel Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Also ich bin relativ davon überzeugt, dass es jetzt zu Gesprächen kommt, dass die im Hintergrund wohl sich auch schon zumindest lose absprechen und mal ein bisschen terminisieren, wie sowas möglich wäre. Und die werden jetzt mal nochmal versuchen, in Verhandlungen zu treten.
Das heißt nochmal ÖVP, SPÖ und NEOS?
Es hat gestern am Abend in der ZIP2 ÖVP-Chef Christian Stocker ein Interview gegeben und in dem hat er durchaus anklingen lassen, dass es ja weiterhin nur diese hauchdünne Mandatsmehrheit im Parlament gibt von ÖVP und SPÖ und dass diesbezüglich jedenfalls notwendig sein wird, irgendwie auch mit anderen noch zu sprechen und zu kooperieren. Ob es jetzt nochmal zu Dreierverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS oder womöglich doch im Endeffekt mit den Grünen kommt oder ob vielleicht ÖVP und SPÖ jetzt mal versuchen, sich zu einigen und dann in irgendeiner Form einer loseren Kooperation, nicht in Form einer Koalition, sondern eben mit Absprachen für gewisse Themen, damit man im Parlament eine breitere Mehrheit hat, geben wird. Das ist derzeit noch unklar. Ich glaube, das weiß auch von den Beteiligten noch niemand.
Ist noch gar nicht so lange her. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, dass bei den ersten Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS es ja gescheitert ist, unter anderem daran, weil man sich nicht auf grundlegende Dinge einigen konnte, was zum Beispiel das Budget betrifft. Und dann hat man sich nachher irgendwie die Schuld zugeschoben. Da wurden auch die Spitzen der beiden Parteien sehr stark kritisiert. Der SPÖ-Chef Andreas Babler wurde auch sehr stark kritisiert. Glaubst du, wird es für neue Verhandlungen auch Bewegung an den Spitzen geben müssen? Müssen da neue Chefverhandler antreten?
Man muss sagen, auf ÖVP-Seite gibt es einen neuen Chefverhandler. Karl Niehammer, der die ursprünglichen Gespräche mit der SPÖ bzw. den NEOS geführt hat, ist ja inzwischen weg und hat sich politisch komplett zurückgezogen. Da hat jetzt Christian Stocker übernommen. Man muss dazu sagen, Christian Stocker steht jetzt nicht für einen anderen Kurs innerhalb der Volkspartei als Karl Niehammer. Also von dem her war es mehr ein personeller Austausch, aber weniger jetzt ein ideologischer oder im Zugang. Gleichzeitig ist natürlich Andreas Babler die große Frage, wie es mit dem weitergeht. Es haben ja schon ÖVP-Politiker wie Tirols Landeshauptmann Matle anklingen lassen. Also mit der SPÖ koalieren wäre auf jeden Fall nochmal eine gute Variante, aber mit Andreas Babler geht es halt nicht. Da weiß ich, dass das intern nicht die Linie der ÖVP ist, dass man jetzt versucht, Andreas Babler rauszuschießen aus der SPÖ. Man muss dazu sagen, rein politstrategisch, wenn wir einen Schritt zurück machen, macht es auch überhaupt keinen Sinn, dass ÖVP-Politiker sich jetzt auf Andreas Babler öffentlich einschießen. Denn selbst wenn die SPÖ Andreas Babler austauschen möchte, dann kann sie das erst recht nicht machen, wenn die ÖVP die ganze Zeit auf ihn hinhackt und das dann aussehen würde, als hätte die ÖVP den SPÖ-Chef abgestochen.
Die SPÖ muss sich schon selbst abstechen sozusagen.
Genau, also es ist meistens so, wenn es darum geht, dass ein Parteichef irgendwie abgesägt wird, dann muss das eine Entscheidung sein, die aus der Partei rauskommt. Ansonsten, wenn zu viel Druck von außen kommt, dann zementiert das einen Parteichef in der Regel ein.
Verstehe. Wie geht's eigentlich dem Karl Niehammer?
Er war offenbar auf Skiurlaub. Da hat er auch ein Foto dazu gepostet. Ich glaube, dem geht's fantastisch.
Kann ich mir vorstellen. Wie realistisch ist es denn, dass es zu keiner Mehrheit kommt und dann vielleicht zu einer Minderheitsregierung?
Also ich halte für die wahrscheinlichste Variante, wie gesagt, dass jetzt erstmal zumindest versucht wird, eine Koalition zu finden, die auf stabilen Beinen steht und eine Regierung darstellt, wie wir sie auch bisher kennen. Sollte das nicht gelingen, würde ich mal wagen zu behaupten, wäre die wahrscheinliche Variante als eine Minderheitsregierung Neuwahlen. Denn eine Minderheitsregierung, da müsste man sich ja erstmal die Frage stellen, wer kommt dafür in Frage? Die Wahl gewonnen hat weiterhin die FPÖ. Das heißt, soll jetzt die FPÖ eine Minderheitsregierung stellen? Also das ist ausgeschlossen, weil die würde niemand stützen. Dann ist die Frage, okay, soll die ÖVP eine Minderheitsregierung stellen? Es wäre alles eine unglaublich instabile Angelegenheit, denn die ÖVP hätte weiterhin nur eine Mehrheit, entweder mit den Stimmen der FPÖ oder mit den Stimmen der SPÖ. Warum die FPÖ jetzt die ÖVP stützen würde, würde sich mir nicht erschließen. Also das sehe ich kein großes Potenzial. Und auch für die SPÖ wäre das eine maximal unattraktive Situation. Da sehe ich nicht ganz den Weg. Irgendwann stand auch mal im Raum, vielleicht können ja ÖVP und NEOS gemeinsam eine Minderheitsregierung bilden, die dann von anderen gestützt wird. Ich bin mir nicht sicher. In Österreich gibt es da keine Historie, was Minderheitsregierungen betrifft. Dass das jetzt kommt, ist meiner Ansicht nach eine unwahrscheinliche Variante.
Klingt auch nicht sehr realistisch, so wie du es beschreibst. Es mehren sich aber die Stimmen, die fragen, wieso Österreich nicht wieder von einer Experten- oder Expertinnenregierung regiert wird. Das hatten wir ja schon. Und dann würde man sich vielleicht auch noch diesen ganzen Partei-Hickhack sparen. Oder ist das eine falsche Überlegung?
Wenn wir uns zurückerinnern an die letzte Experten- und Expertinnenregierung, die damals von Österreichs erster Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein angeführt wurde, dann war die Situation ja die, dass Alexander Van der Bellen damals eine Übergangsregierung gebraucht hat für den Wahlkampf, während die erste Übergangsregierung, die er sich überlegt hatte, gescheitert ist, weil der das Misstrauen im Parlament ausgesprochen wurde. Also diese Experten- und Expertinnenregierung war eine Regierung, wo auch sehr viele Beamtinnen und Beamten drinnen waren, also wo eher quasi die Expertise aus dem Inneren der Verwaltung genutzt wurde, für eben einen ganz begrenzten Zeitraum. Wenn jetzt Neuwahlen kommen würden, dann sehe ich aktuell nicht den Bedarf nach einer Experten- und Expertinnenregierung, weil ja die aktuelle Regierung unter Alexander Schallenberg auch die Geschäfte noch weiter verwalten würde. Ich sehe jetzt gerade nicht, dass dieser Regierung im Wahlkampf das Misstrauen ausgesprochen würde, auch wenn man es natürlich nicht ausschließen kann. Die andere Variante, dass eine Experten- und Expertinnenregierung eingeführt wird, um für längere Zeit tatsächlich das Land zu regieren, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Denn da hat man ja wieder das Problem, dass eine Regierung in erster Linie eine Mehrheit im Nationalrat braucht, um in irgendeiner Form Reformen, neue Gesetze, irgendwelche Dinge zu ändern im Land, um es ganz flapsig zu formulieren. Mhm. Und somit halte ich eigentlich momentan eine Expertenregierung nicht für eine besonders wahrscheinliche Variante.
Wie sieht denn die FPÖ diese ganzen Überlegungen? Sie sind aus diesen gescheiterten Koalitionsverhandlungen irgendwie auch als Verlierer rausgegangen. Sind Sie damit erst einmal aus dem Regierungsrennen raus?
Ja, ich glaube, das kann man relativ klar sagen. Die FPÖ ist jetzt aus dem Regierungsrennen draußen, denn es haben ja alle Parteien bis auf die ÖVP komplett ausgeschlossen, mit der FPÖ zu koalieren. Herbert Kickl selbst hat, als er den Regierungsbildungsauftrag zurückgegeben hat, erklärt, dass er keine Chance sieht für eine Koalition mit der SPÖ. Und nachdem die ÖVP jetzt in den Regierungen mit ihm gescheitert ist, gibt es keine Variante, wie er regieren könnte.
Herbert Kickl wünscht sich ja selbst Neuwahlen möglichst rasch. Aber sitzt Kickl denn eigentlich noch so fest im Sattel und ist immer noch der klare Favorit wie vor diesen Verhandlungen?
Du meinst, dass er die Wahl wieder gewinnen würde?
Ja.
Oder besser gesagt, seine Partei, er selbst würde natürlich die Wahl nicht gewinnen.
Und ob seine Partei ihn auch noch so stützt wie vorher?
Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil die jüngsten Ereignisse noch sehr jung sind. Also effektiv hat sich das alles irgendwie gestern Nachmittag ereignet. Und somit hatten wir jetzt alle auch noch wenig Zeit, um da in die Tiefe zu recherchieren. Was ganz bestimmt passiert ist, ist, dass ein bisschen Luck up ist. Ja? Mhm. Herbert Kickl war einfach der absolut gefeierte Parteichef der FPÖ. Die Partei war unglaublich diszipliniert. Also selbst seine größten Kritiker waren relativ schmähstart, um da ein sehr österreichisches Wort zu verwenden. Und so war das aber in der FPÖ ja nicht immer. Und nachdem jetzt Herbert Kickl doch natürlich eine Delle bekommen hat, dadurch, dass er an diesen Regierungsverhandlungen gescheitert ist, was nicht jeder in seiner Partei gut findet, ist es natürlich denkbar, dass die FPÖ nicht mehr ganz so gehorsam, treu ihm entgegenblickt, wie das bisher war. Was ich aber nicht denke, ist, dass er demnächst als Parteichef ausgetauscht wird. Das sehe ich zumindest aktuell noch überhaupt keine Bewegung in diese Richtung. Er sitzt wohl schon fest im Sattel.
Sollte es zu Neuwahlen kommen, würde er trotzdem noch als Favorit in diese Neuwahlen ziehen?
Auch das ist noch nicht ganz einfach zu beantworten, weil wir keine Umfragen vorliegen haben. Also ich habe keine Empirie, auf die ich mich in irgendeiner Form verlassen könnte. Und die Lage ist ja sehr volatil. Direkt nach der Wahl konnte die FPÖ tatsächlich nochmal etwas zugewinnen in Umfragen, die es gab. Ob er jetzt eine Delle nimmt und auch etwas absacken würde in den Wahlergebnissen oder womöglich sogar zulegen, man weiß es ja nicht, wie seine Wählerschaft dann schlussendlich das ganze Drama der letzten Tage und Wochen auffasst, ob er mit seiner Erzählung durchkommt, dass er ja eigentlich eben nur das Beste fürs Volk rausschlagen wollte und nachdem er das nicht zu 100% konnte, eben lieber in die Opposition geht, als eine halbe Sache zu machen. Das ist schwer zu prognostizieren, aber irgendwie sind ja auch alle ein bisschen angeschlagen inzwischen. Deswegen stellt sich irgendwie die Frage, ob sich überhaupt groß was ändern würde am Gesamtergebnis oder ob womöglich nicht einfach weniger Leute zur Wahl gehen könnten. Auch nachdem in den vergangenen Wochen ja klar wurde, dass die Politik sich in erster Linie momentan selbst zerfleischt.
Mhm. Die blauen Herzen in den YouTube-Kommentaren sind nicht weniger geworden in den letzten Tagen, kann ich bestätigen.
Ja.
Eine andere Theorie, die ich noch gehört habe, ist, dass wenn es zu Neuwahlen kommt, davon die ehemaligen Großparteien profitieren könnten, weil die Wählerinnen und Wähler sagen jetzt, okay, um die Demokratie unter Anführungszeichen zu retten, entscheiden wir uns jetzt für eine größere Partei und nehmen in Kauf, dass die kleineren Parteien, die Neos und die Grünen, dafür weiter absacken.
Ich sage nicht, dass das das wahrscheinlichste oder sichere Szenario ist, aber es ist zumindest denkbar, wobei man da, glaube ich, dazu sagen muss, dass die beiden Großparteien ÖVP und SPÖ dann davon ja womöglich nicht profitieren würden, sondern dass in erster Linie in dieser Variante, in dieser Denkvariante, die Kleinparteien Schaden nehmen davon, weil womöglich gibt es tatsächlich weniger Leute, die ÖVP und SPÖ wählen, die sie bisher gewählt haben, weil manche einfach enttäuscht sind von diesem ganzen Zirkus, der da jetzt passiert ist. Gleichzeitig könnte es aber sein, dass eben Neos-Wähler bzw. Grünwählerinnen das Gefühl haben, oh mein Gott, man muss die Großen stärken, damit Kickl jetzt nicht irgendwie völlig abhebt.
Hältst du das für realistisch?
Ich hält's für ein Szenario, das plausibel ist.
Ein Argument für Neuwahlen ist, dass jetzt nach diesem Verhandlungsdrama alle Karten auf dem Tisch liegen. Alle haben ihre roten Linien gezeichnet und haben gesagt, was nicht geht und was schon geht. Das Institut für Wirtschaftsforschung zeigt, dass wir die nächsten Jahre praktisch kein Wirtschaftswachstum haben werden. Im letzten Wahlkampf wurden noch große Versprechungen gemacht und von Steuererleichterungen gesprochen. Das dürfte sich nun alles nicht mehr ausgehen, soweit ist es klar. Wäre das ein Argument für Neuwahlen, dass es eben keine falschen Versprechen geben kann, dass die Parteien klare Ansagen machen müssen, wie sie dieses Land regieren werden?
Die Frage ist, ob das passieren würde. Ich bin mir nicht sicher, was Neuwahlen tatsächlich ändern würden. Also ob es eine große, grobe Verschiebung geben würde am Wahlergebnis vom vorigen Herbst, da bin ich mir nicht sicher.
Na, aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, wenn Herbert Kickl bei deinem letzten Wahlkampf versprochen hat, 5 gute Jahre und wir werden für die Unternehmen Zuckerln bringen, wir werden aber auch den Arbeitnehmern irgendwie das Leben erleichtern und jetzt ist klar, das geht sich alles nicht aus, weil wir kein Geld dafür haben. Funktioniert das immer noch?
Aber kein Geld hatten wir davor auch schon. Also ich fürchte, es ist ein bisschen illusorisch zu hoffen, dass Politiker und Politikerinnen in einem Wahlkampf nicht alles Mögliche versprechen, von dem sie auch selbst wissen, dass es zumindest in dieser Gesamtfülle unmöglich umsetzbar ist. Und ich meine, ja natürlich, du hast schon recht, die budgetäre Lage wurde nochmal klarer, dass die desaströser ist als noch im Wahlkampf vermutet. Gleichzeitig, dass wir dadurch eine unglaubliche Dämmerung von Realismus im Wahlkampf bekommen. Ui, ich glaube, ich fürchte, das ist womöglich zu viel verlangt.
Was denkst du denn, wann werden wir wissen, wer Österreich künftig regieren wird und regieren könnte? Gibt es dazu einen Fahrplan? Hat der Bundespräsident etwas vorgegeben?
Aktuell nicht. Der Bundespräsident führt ja heute den ganzen Tag lang noch Gespräche mit allen Parteichefs bzw. der Parteichefin, außer Herbert Kickl, mit dem ist ja vorerst alles abgeschlossen, glaube ich, was es an Gesprächen geben konnte. Danach nehme ich an, wird er sich irgendwann nochmal selbst zu Wort melden, auch wenn wir jetzt zumindest aktuell, während wir aufnehmen, noch keinen Termin wissen, wann er sich wieder an die Bevölkerung wenden wird. Ich höre aus den Parteien, dass jedenfalls allen bewusst ist, dass es, wenn, dann jetzt schnell gehen muss. Also alle, die jetzt in Frage kommen, dass sie verhandeln, wissen, A, wenn die zu verhandeln beginnen, dann gibt es eigentlich fast keinen Way out mehr. Dann muss das eigentlich gelingen, weil ansonsten wirklich überhaupt niemand mehr Verständnis dafür hat. Also wenn die Verhandlungen aufgenommen werden, dann würde ich sagen, ist die Prognose, dass die auch mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer tatsächlichen Koalition führen, extrem hoch, weil alles andere so unfassbar peinlich wäre. Gleichzeitig ist ihnen auch klar, dass es, wenn, dann eben sehr flott vorangehen muss, weil jetzt einfach auch keine Zeit mehr zu verlieren ist und alle ja irgendwie sich schon fragen, was da die letzten Wochen und Monate eigentlich die ganze Zeit getan wurde. Also ich halte es für zumindest nicht unwahrscheinlich, dass es schon relativ bald in wenigen Wochen eine Regierung geben könnte und wenn das nicht passiert, dann wird es wohl Neuwahlen geben.
In wenigen Wochen klingt für mich auch nicht so schlecht, dann haben wir zumindest mal ein ruhiges Wochenende zur Abwechslung. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Katharina Mittelstädt.
Danke für die Einladung, Scholz.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Arbeit der letzten Tage, aber auch sonst schätzen und auch das, was Sie hier im Podcast tun, dann können Sie unsere Berichterstattung unterstützen. Am einfachsten geht das über ein Abonnement oder auch mit einem einmaligen oder mehrmaligen Unterstützungsbeitrag ab 3 €. Alle Infos dazu auf abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, US-Präsident Donald Trump hat laut eigenen Aussagen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vereinbart, über das Ende des Ukraine-Kriegs zu verhandeln. Und dabei zeigt sich, dass Trumps Regierung nicht mehr so klar auf der Seite der Ukraine steht, wie noch die Biden-Regierung. Trump betont einerseits, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Ukraine ihr Territorium zurückerhalten werde. Andererseits wolle er sicherstellen, dass die USA ihr Geld zurückbekommen. Zudem haben die USA klargemacht, wie sie sich in diesem Krieg künftig positionieren wollen. Es liege jetzt in der Verantwortung Europas, die russische Kriegsmaschinerie zu stoppen, sagt zum Beispiel der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. Russland dürfte über diese neue amerikanische Haltung erfreut sein. Den Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, bei Friedensverhandlungen Gebiete mit Russland zu tauschen, hat man zurückgewiesen. Zweitens, in der Innenstadt Münchens ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Bei den Betroffenen handelt es sich um Teilnehmer eines Streikzugs, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Deutsche Medien berichten von 20 Verletzten, darunter auch Schwerverletzte. Laut Feuerwehr sei bei einigen nicht ausgeschlossen, dass sie in Lebensgefahr schweben. Und drittens, der kriselnde österreichische Wäschehersteller Palmers ist insolvent. Die Schulden des Unternehmens liegen bei rund 51 Millionen Euro. Etwa 500 Beschäftigte sind von der Pleite betroffen. Den Staat kostet die Pleite wegen Corona-Krediten mehrere Millionen Euro. Begründet wird die Insolvenz unter anderem mit starkem Mitbewerb, einem gesättigten Markt, dem Zinsanstieg sowie der Inflation und einem damit einhergehenden Kaufkraftverlust. Den Gläubigern wird nun eine Quote von 30% angeboten. Palmers gibt sich zuversichtlich, dass das Unternehmen mit einem Sanierungsverfahren mittelfristig wieder auf Erfolgskurs gebracht werden kann. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Und wenn Sie noch mehr Podcasts vom Standard hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unsere Schwester-Podcast Serienreif und Besser Leben, die am Donnerstag neue Folgen herausgebracht haben. Im Besser Leben geht es ums Freunde versetzen und in Serienreif geht es um die Frage, ob die Welt besser wäre, wenn es keine Gefängnisse gäbe. Alle Podcasts vom Standard finden Sie wie immer auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, dass wir von noch mehr Menschen gehört werden, dann geben Sie uns gerne eine gute Bewertung, einen netten Kommentar und abonnieren Sie unsere Kanäle. Falls Sie Feedback haben oder Themenvorschläge, schicken Sie die gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.